Ich habe mich genau das Gleiche übrigens auch gefragt. Ich dachte mir, eigentlich ist es ja ein Dachverbund, dieser Kongress, mehr oder weniger. Und ich dachte mir, warum sind denn dann alle Vorträge auf Englisch?
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, heute ist eine Premiere.
Oh ja.
Wir haben das erste Mal einen Gast, der das zweite Mal in unserem Podcast ist.
Genau, ein zweites Mal. Und darüber sind wir echt glücklich, muss ich sagen. Das ist wirklich schön. Alexander Heise, ich grüße dich. Hallo.
Hallo, auch vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich habe mich jetzt schon zum zweiten Mal verpflichten lassen, hier für euch einen Podcast aufzunehmen. Aber nein, nein, so soll es gar nicht drüber kommen. Ich bin natürlich gerne dabei und freue mich, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
Ja, und wir hatten einen Link von dir gelesen. Also tatsächlich viele verschiedene Links, aber der eine Link war in voller Vorfreude auf die GTH 2025, deine erste GTH.
Ja, das sind wir nämlich jetzt auch. Und ich bin über die IGH, über die Interessensgemeinschaft Hämophila, auf der GTH, ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Buchstaben.
Die ganzen Buchstaben, mein Gott.
Schlimm, ja. Aber es war auch schon zu meinen Studienzeiten so, dass da auch immer ganz viele Abkürzungen genannt wurden. Ne? Ja, und ich bin hier und bin ehrlich gesagt ganz überwältigt. Ja. Das ist so der erste Eindruck. Also ich habe mir jetzt eigentlich, ich habe nicht so große Erwartungen gehabt eigentlich an die GTH, weil ich auch gar nicht wusste, was mich wirklich erwartet. Und es ist ja wirklich mein erster medizinischer Kongress und bin wirklich echt erstaunt, muss ich jetzt echt sagen.
Erzähl mal, was war denn so das Erste, wo du reinkamst und sagtest, wow, das ist toll?
Die Größe, um ehrlich zu sein, also das habe ich mir jetzt auch von ein paar Leuten eigentlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, viele haben gemeint, dass eigentlich die GTH total süß und klein ist. Also im Vergleich jetzt zu anderen Indikationsgruppen ist es eigentlich noch ein kleiner Kongress. Mhm. Aber trotzdem war ich irgendwie beeindruckt von diesen ganzen Vorlesungssälen, würde ich es ja fast schon nennen, wo parallel ganz viele Veranstaltungen über jegliche Themen eben in der Blutgerinnung stattfinden. Und dann sitzen wir jetzt hier auch inmitten von der Industrieausstellung und ganz viele Firmen sind vertreten mit vielen Ständen. Überall gibt es Kaffee zu trinken. Und da bin ich einfach...
Weißt du, ich glaube, du bist in 2-3 Jahren, ist es dein Familientreffen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was viele Leute dir damit sagen wollten, dass das eigentlich jedes Jahr immer unser Familientreffen ist. Deswegen ist es immer süß und klein und hier kennt jeder fast jeden, sage ich jetzt einfach mal. Und in 2-3 Jahren, Alexander, sitzt du hier und hast überall einen Schnack mit irgendjemand, weil du irgendjemand was Neues organisierst oder neue Ideen schmiedest oder sonst irgendwas. Ich glaube, vielleicht ist das das, was man hier raus sagen kann, Björn?
Genau, deswegen kommt es vielleicht auch süß und klein rüber. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist immer noch eine Erkrankung, die selten ist, die wenig Patienten anspricht. Und dafür ist es aber wiederum eine große Veranstaltung.
Mittlerweile darfst du nicht vergessen, den Vorträgen, haben wir unsere Vorträge auf Deutsch gehabt. Also ich kenne noch diese Ära, muss ich einfach sagen, bin ich ein bisschen älter. Aber jetzt sprechen wir nur auf Englisch. Mich hat eben gerade der David Lillycrap aus Kanada angesprochen und meinte so, für ihn ist es gut, dass wir alles auf Englisch machen, sagte er zu mir. Aber sagt er, für eure drei Länder-Situation, Deutschland, Schweiz und Österreich, wieso haltet ihr die Vorträge nicht auf Deutsch? Mhm. Also es war seine erste Frage. Er meinte, für mich ist es schön, aber wie ist es für dich, Alexander?
Ich habe mich genau das Gleiche übrigens auch gefragt. Ich dachte mir, eigentlich ist es ja ein Dachverbund, dieser Kongress, mehr oder weniger.
Schönes.
Und ich dachte mir, warum sind denn dann alle Vorträge auf Englisch?
Ja, aber interessanterweise, das ist wirklich so. Er meinte gerade so, auch so für junge Ärzte oder junge Wissenschaftler, warum bitteschön auf Englisch? Aber vielleicht ist es der Weg, er sagte zu mir, das ist wahrscheinlich die Zeit, die sich das mit sich bringt, dass eben alles auf Englisch und die Publikationen, die Veröffentlichungen sind fast alle auf Englisch. Und vielleicht ist das der Wandel der Zeit.
Genau, und es ist auch so ein bisschen der Anspruch, den die GTH hat, eben auf diesem Niveau mitzureden in dieser Sprache. Mhm. Und dann darf man nicht vergessen, es ist Dach. Und in der Schweiz ist es offensichtlich tatsächlich noch so, dass es dort Schweizer gibt, deren Muttersprache ist eben Französisch oder Italienisch und nicht unbedingt das Deutsch. Und für die ist es dann einfacher, Englisch zu folgen.
Ja. Und ich würde auch sagen, dass man damit natürlich auch den Kongress für Menschen aus anderen Nationen einfach öffnet. Ja?
Genau.
Und ich denke mal, diese Repräsentierung nach außen offen zu sein für jeden, der Lust hat, sich über die Blutungsneigungen zu informieren, ist eigentlich, glaube ich, ein ganz schönes Statement.
Und ich glaube, vielleicht ist das auch die Entwicklung, ne? Dass wir eben andere Menschen aus anderen Ländern mit reinlassen und sagen, die Möglichkeit geben, auch hier etwas zu präsentieren und sich auch zu vernetzen. Ich meine, es gibt den Europäischen Kongress, den es jetzt vor ein paar Wochen in Mailand gegeben hat. Aber das ist hier nochmal was anderes an der Stelle. Aber erzähl doch mal, Alexander, du bist ja sicherlich in den ein oder anderen Vortrag reingegangen und du selber hast eine mittelschwere Hämophilie A und warst bestimmt ganz gespannt, so nicht nur von deinen, ich sag mal, von deinen Behandlern gewisse Neuigkeiten zu erfahren oder auch, ich sag mal, über die Interessengemeinschaft Hämophilie. Wie ist es denn für dich gewesen, jetzt in so einem Vortragssaal zu sitzen und den Vorträgen zu lauschen? Da gab es ja sicherlich das ein oder andere, was du dir angehört hast.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe manchmal recht wenig verstanden, muss ich leider gestehen. Also ich habe ja Physik studiert, ne? Also ich bin ja auch dann vor allem zur Zeit meiner Masterarbeit schon auch sehr viel mit Papern in Berührung gekommen. Das heißt, an der Sprachbarriere hat es jetzt nicht wirklich gescheitert, aber mir fehlen tatsächlich halt schon so ein bisschen diese medizinischen Grundlagen, weil das Niveau, würde ich schon sagen, ist eigentlich in vielen Vorträgen hier als sehr hoch. Und das wirklich vom Grund auf zu alles überblicken zu können, ja. Da muss ich auch selber sagen, da muss ich mich vielleicht ein bisschen noch mehr in die Themen auch einarbeiten. Aber trotzdem ist die Message, ja, die die Vortragenden auch immer hatten, auf jeden Fall durchgekommen. Ja, kann mich dann halt zum Beispiel erinnern an einige Studien, die vorgestellt wurden, eben gerade was die milde und die mittelschwere Hämophilie anging und auch eben, dass ja, Frauen eigentlich Konduktorinnen auch ja eine milde Hämophilie haben und dass da eigentlich noch ganz viel Unbehagen da ist, dass auf der einen Seite diese Patientengruppe halt mehr gehört wird und mehr in die Zentren tatsächlich auch regelmäßig kommt und dass diese Patientengruppe sich halt auch mehr trauen muss, ihre Symptome auch ernst zu nehmen und darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Und das fand ich eigentlich wirklich einen sehr schönen Vortrag, den ich da gehört habe, und das hab mir wirklich auch das Gefühl gegeben, dass auch die Forschung, die gemacht wird, auch doch sich zu einem gewissen Teil sehr nah auch an den Belangen der Patienten orientiert und vielleicht auch ein Ticken an den Belangen orientiert, was jetzt zum Beispiel die Patientenorganisationen auch für Ziele verfolgen.
Gibt es einen Vortrag, den du jetzt für dich hervorheben würdest, wo du sagst, wow, das war der Beste?
Ja, tatsächlich. Und zwar war das ein bisschen so eine alternative Session. Ja, das gibt es ja auch. Also, dass man mal auch so ein bisschen aus der Bubble der Hämostasiologie rauskommt. Und da fand ich einen Vortrag sehr interessant, wo dann eine Tafel auf die Bühne kam.
Ja.
So ganz oldschool wurde dann ein Tafelbild angemalt. Und
warst du da auch drin, Björn?
Ich war da auch drin gewesen.
Ja, genau, erzähl doch mal. Aber da müsstest du es mir jetzt mal erzählen. Okay. Ich war da nicht drin, sag mal.
Da ging es quasi um Entscheidungsfindung, wie wir Menschen Entscheidungen treffen.
Ja.
Und es wurde halt auch gesagt, dass es halt verschiedene Kategorien von Entscheidungen gibt, die wir auf der einen Seite mal leicht treffen können, die aber auch ein bisschen mehr Bedenkzeit brauchen.
Ja.
Und es wurde sehr interaktiv, auch mit dem Einbeziehen des Publikums dann fast schon moderiert, würde ich sagen. Es war fast schon wie so eine Vorstellung so ein bisschen. Und das war wirklich ein sehr bemerkenswerter Vortrag. Der hat mir wirklich sehr gut
gefallen. Und von dem Vortrag konnte man so viel lernen. Also
total.
Nicht nur der Inhalt mit der Entscheidungsfindung, das reflektiert ganz gut, was Sie da gesagt haben. Also jeder für sich selbst muss das reflektieren, wo er sich einordnet. Aber vor allem an der Vortragsgestaltung kann man einiges sich abschneiden, um die Leute wirklich zu fesseln.
Ja, ach, schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die nächsten Dinge so sich entwickeln, was man noch sozusagen mitnehmen kann. Vielleicht ist das auch eine Art von Vortrag, die man in andere Dinge sicherlich auch mal mit reinbringen könnte, um Dinge nochmal anschaulicher und auch nochmal fesselnder mitnehmen zu können, wie man Entscheidungen trifft. Ja, schön, super. Sag mal, hast du für dich... Es ist ja auch eine große Industrieausstellung mit unterschiedlichen Ständen. Wie kommt das für dich rüber als Patient und auch jemand, der von einer Patientenorganisation auch vertreten da ist? Wie ist das für dich, wenn du so auf die Industrieausstellung gehst und die Pharmaindustrie die Produkte darstellt. Wie kommt das für dich als Patient drüber? Was macht das oder was für einen Eindruck gewinnst du?
Also ich finde es zunächst einmal schon schön, dass in dem Feld der Hämophilie oder generell was andere Blutungsneigungen betrifft, so viel Bewegung drin ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Pharmafirmen wie nie zuvor innovativ sind und versuchen, neue Medikamente zu entwickeln. Aber ich muss schon sagen, dass natürlich die Firma an sich immer sehr begeistert von ihrem Produkt ist. Ich meine, natürlich irgendwo möchten sie es ja auch in Anführungsstrichen gut bewerben. Aber ich würde mir eigentlich ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Firmen vielleicht auch untereinander ein bisschen weniger dieses Konkurrenzdenken haben, was ich schon finde, was sehr stark immer durchkommt, sondern dass ja jedes Präparat, was auf den Markt kommt, eine Berechtigung hat und die Therapieentscheidung ja immer eine sehr individuelle ist, die von so vielen Faktoren abhängt. Und da würde ich mir einfach irgendwie wünschen, dass, ne, das Präparat ist auf dem Markt und hat irgendwo vielleicht seine Daseinsberechtigung, aber dass man da halt vielleicht nicht so für Patienten kämpft und sagt, aber wir haben doch das viel bessere Medikament und wir haben noch die und die Vorteile und so. Das ist so das, was auf mich jetzt so ein bisschen komisch vielleicht wirkt, ein bisschen.
Das ist interessant, aber das ist ja das, was wir haben auch lernen müssen, Björn, an der Stelle. Am Ende des Tages herrscht die Therapiehoheit beim Patienten und beim Arzt zusammen und es ist nicht eine Entscheidung der Pharmaindustrie. Ja. Natürlich ist die Pharmaindustrie daran interessiert, dass ihr Produkt im guten Licht darstellt und natürlich auch die Dinge gut präsentiert werden, aber dafür gibt es ja am Ende des Tages auch uns und auch den Patienten, um uns dann real world, also wirklich reale Daten auch zu liefern, was macht dieses Produkt und am es gibt nicht das eine Produkt für den einen Patienten. Und ich glaube, im Inneren wissen Sie, Pharma-Menschen, das glaube ich ganz genau, das wissen Sie auch, dass das so ist. Aber natürlich wollen Sie Ihr Produkt natürlich dementsprechend verkaufen. Das ist ja ganz normal.
Ja, völlig legitim und man muss es Ihnen auch zugestehen, genau. Weil wenn Sie jetzt kein Geld verdienen würden, würden Sie die Forschung einstellen und das würde sich wieder negativ für die Entwicklung der Therapie.
Und die GTH wird es nicht so geben, wie es sie jetzt gibt. Ich meine, das darf man nicht vergessen, die GTH existiert ja auch aus den Geldern der Pharmaindustrie und diese Plattform wird ja auch von der Pharmaindustrie letzten Endes mitgetragen, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen ist es da, es ist, glaube ich, dass sich alle bemühen, ein gutes Zusammenarbeiten herzustellen. Aber es wirkt am Anfang, da gebe ich dir vollkommen recht, Alexander, befremdlich für einen Patienten. Ich sehe das ähnlich wie du auch. Es ist tatsächlich so, dass man erstmal im ersten Moment denkt, huch, was passiert hier gerade? Es ist zu viel Show. Und der eine, man hat so das Gefühl, der eine ist so abgegrenzt von seinem Stand und das andere so. Aber ich glaube, du hättest das Ganze mal vor 20 Jahren erleben müssen. Da war das noch viel ausgeprägter. Ich bin der Meinung, dass es heute, sage ich dir ganz ehrlich, viel lockerer zugeht. Also wenn ich so an die Entwicklung vor 20 Jahren denke, da war es, oder wie es war, oder?
Ja, oder wenn du dich hier mal umschaust und genau hinschaust, dann geht durchaus der eine Vertreter des einen Standes zu dem anderen Stand, man unterhält sich oder tut seinen Kaffee am anderen Stand, weil er besser ist. Also insofern, das ist, wie du sagst, lockerer geworden. Ich würde gerne mal das Thema wechseln.
Dann mach mal.
Du hast einen Podcast.
Oh, okay, ja.
Und erzähl mal was über deinen Podcast.
Genau, ich habe jetzt auch einen Podcast ins Leben gerufen, zusammen mit meiner Freundin Sandra, die Apothekerin ist. Sitzt auch daneben.
Sie sitzt auch neben uns. Hallo.
Und da wollen wir vielleicht auch noch mal was aufnehmen mit euch in meinem Podcast. Und ich habe mir gedacht, ich möchte so ein bisschen mehr so diese psychosoziale Seite beleuchten und einfach auch den Patientengeschichten ein bisschen mehr Gehör geben und einfach versuchen, ein bisschen auf diese mentalen Probleme, mit denen viele Betroffene umgehen müssen, einzugehen und da habe ich gerade sehr viel Spaß dran, auch mich mit anderen Betroffenen zu treffen und sie nach ihren Problemen zu fragen. Und ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen einfach auch Mut machen kann, dass Patienten für ihre Rechte einstehen, dass das eben nicht normal ist, wenn man irgendwie 10 Blutungen im Jahr hat und sich ein bisschen drum kümmert, auch ein bisschen die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen.
Und warum hast du das Medium Podcast gewählt?
Ja, es gefällt mir sehr gut. Also ich habe wirklich, glaube ich, an dem Aufnehmen von dem Podcast am meisten Spaß, an den allen anderen Dingen, die ich so mache. Und ich glaube, es ist auch für so eine oft sehr private Geschichte der richtige Rahmen, oder würde ich mir zumindest erhoffen, weil wenn man jetzt nur so ein kurzes Video auf Instagram macht, da kann man nicht wirklich Emotionen, Gefühle richtig transportieren. Und hier in dem Podcast in 20 Minuten, vielleicht einer halben Stunde der Geschichte so einen wirklich abgeschlossenen Rahmen zu geben, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, einfach das in Ruhe zu besprechen, wirkt, glaube ich, auch den Geschichten nur gerecht.
Und du machst aber auch Videomaterial, ne? Ja. Das ist nicht nur auf Spotify, sondern das findet sich auch auf YouTube, oder?
Genau, ich habe mir auch gedacht, dass ich das Ganze auch gerne aufnehmen würde, damit, wenn ich Gäste einlade, man auch ein Gesicht zu der Person hat. Und deswegen ist der Podcast eben auch auf YouTube zu finden, wo man uns dann beobachten kann, wie wir entweder hier auf der GTH sitzen oder eben meistens auf dem Sofa und uns entspannt über die Themen unterhalten, die die Patienten betreffen, beschäftigen.
Wer ist denn deine Zielgruppe?
Ja, also jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt auch selber 25 Jahre alt bin, deswegen würde ich mir schon erhoffen, dass vielleicht auch die jüngere Generation ein bisschen Gefallen an den Sachen findet. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ja alles immer schnelllebiger wird und eigentlich, glaube ich, so Formate, die eine gewisse Länge haben, da muss man sich noch ein bisschen dafür Zeit nehmen. Aber ich würde mir schon hoffen, dass ich den jungen Betroffenen ein bisschen was vielleicht mitgeben kann und da auch einfach ein paar Barrieren auch abbaue. Ja, das würde ich mir wünschen.
Wo siehst du denn noch Möglichkeiten, dass diese wichtigen Informationen auch an Junge weiter transportiert werden können, aber nicht nur Junge, auch andere, ich sag jetzt mal ältere, Betroffene, Interessierte. Wo siehst du da Möglichkeiten, dass da noch Verbesserungsbedarf ist?
Ja, also ich sehe eigentlich schon den Verbesserungsbedarf, gerade was so Videocontent angeht, ein bisschen so diese persönliche Ansprache an die Patienten zu wählen, finde ich eigentlich ein ganz schönes Medium. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn man jetzt in irgendeinem Mailverteiler zum Beispiel drin ist, dass es ein bisschen auch untergeht und da ja wirklich viele auch in meiner Generation eben viel in den sozialen Medien unterwegs sind, glaube ich, da mit leicht verständlicher Sprache auch, das würde ich auch dazu sagen, ist wichtig, da ein bisschen vielleicht auch mit Humor Sachen rüberbringen zu können und dann ein paar Informationen so unterschwellig mitlaufen zu lassen. Ah ja, sprecht doch mal vielleicht mit euren BehandlerInnen darüber und so. Das wäre so ein bisschen vielleicht mein Ziel, dass man so den sanften Einstieg vielleicht ein bisschen wählt.
Ja, das ist ja für dich dann auch sicherlich gut durchführbar. Ich meine, bist selber betroffen, das heißt, du kannst das eine oder andere als Ansatzpunkt ja auch tatsächlich treffen und kannst sagen, guck mal, wie sieht es denn damit aus? Und dann hättest du ja sehr, sehr schnell die Leute auch gepackt, sage ich mal. Wie triffst du die Leute? Ich meine, triffst du die durch die Patientenorganisationen oder wie kommst du in Kontakt zu den Patienten?
Ja, also eigentlich hauptsächlich durch die Patientenorganisationen, würde ich sagen. Und tatsächlich auch irgendwie durch Nachfragen. Also ich würde schon sagen, mittlerweile eigentlich ganz gute Kontakte eben auch zu irgendwie den Vorständen in den Patientenorganisationen und da also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt dann bald eine RSO und dann wollte ich mal nachfragen, gibt es denn überhaupt Patienten, die Erfahrung haben mit einer RSO? Und dann hat sich das wie so ein bisschen ein Lauffeuer dann verbreitet. Ich habe dann da meine Kontakte angeschrieben und auf einmal habe ich, glaube ich, 2, 3 Patienten gehabt, die mir dann bereitwillig von ihrer RSO und von den Vor- und Nachteilen erzählt haben. Und
Das ist gut, ne? Also ich meine, das könnten wir ja wirklich mal zum Anlass nehmen, das könnten wir ja durch die Deutsche Bluthilfe ja ähnlich machen, da würde ich dir mal den Kontakt herstellen und dass du da zumindest da auch nochmal eine andere Plattform auch für dich bekommen kannst, Patienten anzusprechen und da mit ihnen auch in Kontakt zu treten und mit ihnen da auch die Dinge aufnehmen zu können. Also es ist wirklich wertvoll und vielleicht kann man ja auch den einen oder anderen tatsächlich damit verbinden. Björn, wir haben ja einige Patienten, die schon operative oder auch Eingriffe eben hatten. Das heißt, da können wir sicherlich das ein oder andere sicherlich dazu beitragen. Ne?
Ja, klar. Und was ich jetzt hier vor allem mitgenommen habe, weil du hast es zweimal erwähnt, ist leicht verständliche Sprache. Ja. Ist ja auch etwas, was wir immer wieder versuchen, müssen uns da selbst immer wieder ein bisschen einfangen.
Genau.
Und was ich aber auch mitgenommen habe, ist, weil du hattest gesagt, teilweise werden die Vorträge schon komplex oder für dich schwierig zu verstehen, weil dir einfach der Background fehlt.
Genau. Ja.
ein guter Vorschlag wäre, wenn wir mal an die GTH weitergeben, dass man jeden Vortrag oder jeder Vortragende sollte mal seinen Vortrag vorher in leicht verständlicher Sprache zusammenfassen, damit einfach Leuten wie dir der Einstieg deutlich leichter fällt.
Ich hoffe, das funktioniert auch. Du weißt ja, je unverständlicher manchmal das ist, klingt es sehr schlau und so weiter.
Umso höher der Preis.
Das totaler Blödsinn ist natürlich, umso einfacher es ist, umso besser ist es eigentlich. Aber du weißt ja, wie. Wir müssen mal gucken, ob wir das ein oder andere an einem Zopf abschneiden können. Ja, wir gucken mal. Ne?
Ja, ansonsten sollen die Leute einfach unserer beider Podcast hören.
Genau, so ist das. So wird es sein. Genau.
Alexander, vielen Dank, dass du das zweite Mal bei uns mitgemacht hast.
Ich habe mich sehr gefreut. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für meine wiederholte Einladung.
Ja. Dankeschön.
Ja, Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.